ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Tödliche Bilanz. Die Lichter der Frankfurter Bankentürme glitzern im Morgennebel, als sich das imposante Bürogebäude der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Reichert und Partner betrete. Mein Name ist Marc Brenner, Kommissar bei der Mordkommission, und heute führt mich mein Weg in die Welt der Hochfinanz. Eine Welt, die normalerweise ihre Geheimnisse gut zu verbergen weiß. Im 32. Stock herrscht gedämpfte Hektik. Polizisten und Spurensicherung bewegen sich leise durch die eleganten Flure, während Angestellte in teuren Anzügen mit schockierten Gesichtern zusehen. Der Leiter der Spurensicherung führt mich in ein großzügiges Eckbüro mit atemberaubendem Blick über die Skyline. Hinter einem massiven Schreibtisch aus dunklem Holz liegt Dr. Thomas Reichert, 45, einer der angesehensten Wirtschaftsprüfer Deutschlands. Sein Gesicht ist entspannt, fast friedlich, als hätte er nur kurz die Augen geschlossen. Auf dem Schreibtisch stehen eine halbvolle Tasse Kaffee und ein geöffneter Laptop.
Auf den ersten Blick ein natürlicher Tod, erklärt der Rechtsmediziner. Herzinfarkt, würde ich vermuten, aber...
Er deutet auf kaum sichtbare Verfärbungen an Reicherts Lippen.
Irgendetwas stimmt hier nicht.
Ich betrachte den Raum. Nichts deutet auf einen Kampf hin, keine Anzeichen von Gewalt. Doch mein Instinkt sagt mir, dass ich es nicht mit einem gewöhnlichen Todesfall zu tun habe. Auf Reicherts Laptop ist eine Datei geöffnet. Eine komplexe Tabelle mit Finanzdaten der Nordtec AG, eines aufstrebenden Technologiekonzerns.
Er sollte morgen vor dem Aufsichtsrat der Nordtec aussagen,
informiert mich die Sekretärin mit zitternder Stimme.
Es ging um die Jahresbilanz.
Die ersten Untersuchungen bestätigen meinen Verdacht. Die Toxikologie weist Spuren eines seltenen, schwer nachweisbaren Gifts nach. Dr. Thomas Reichert wurde ermordet, präzise und professionell, um einen natürlichen Tod vorzutäuschen. Ich tauche tiefer in Reicherts Leben ein. Der Wirtschaftsprüfer war bekannt für seine Integrität und Gründlichkeit. Verheiratet, 2 erwachsene Kinder, finanziell abgesichert. Keine offensichtlichen Feinde, keine Spielschulden, keine Affären.
Sein einziges Laster war seine Arbeit,
erklärt seine Witwe bei der Befragung in ihrem eleganten Vorstadthaus. Ihre Augen sind gerötet, aber ihre Haltung gefasst.
In den letzten Wochen arbeitete er bis spät in die Nacht. Er sagte, es ginge um etwas Großes, aber er konnte nicht darüber sprechen. Berufsgeheimnis, verstehen Sie?
Ich konzentriere mich auf Reicherts aktuellen Fall. Die Prüfung der Nordtec AG. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum hingelegt. Die Aktienkurse steigen kontinuierlich. Der charismatische CEO Markus Steinbach gilt als Visionär der Branche. Bei einem Treffen in der gläsernen Konzernzentrale empfängt Steinbach mich mit gewinnendem Lächeln. Er ist Anfang 40, durchtrainiert, mit dem selbstbewussten Auftreten eines Mannes, der es gewohnt ist, Räume zu dominieren. Dr. Reicherts Tod ist ein schwerer Schlag für uns alle, sagt er mit perfekt dosierter Betroffenheit. Er war ein Mann von höchster Integrität. Doch hinter der perfekten Fassade spüre ich eine unterschwellige Nervosität. Seine Finger trommeln kaum merklich auf der Tischplatte. Sein Blick schweift immer wieder zum Fenster. Woran genau arbeitete Doktor Reichert in Bezug auf Ihre Firma? Srenje, frage ich. Die übliche Jahresprüfung, antwortet Steinbach glatt. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen. Da ist das Routine. Und gab es Unregelmäßigkeiten? Ein kurzes Zucken um seine Mundwinkel. Natürlich nicht. Unsere Bücher sind tadellos. Die Durchsicht von Reicherts Notizen und Dateien ergibt zunächst wenig Konkretes. Doch dann entdecke ich kryptische Hinweise in seinem digitalen Kalender. N-T-O-S-C-I, gefolgt von Zahlenkolonnen. Mit Hilfe der Finanzexpertin Sabine Krüger von der Wirtschaftskriminalität beginne ich, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Diese Zahlen stimmen nicht mit den offiziellen Bilanzen überein, erklärt Sabine nach stundenlanger Analyse in unserem improvisierten Büro. Aktenordner und Ausdrucke bedecken jeden verfügbaren Zentimeter. Wenn Reicherts Notizen korrekt sind, dann hat die Nortec systematisch ihre Umsätze aufgebläht und Verluste verschleiert. Gleichzeitig stoße ich auf eine Verbindung zu Offshore-Konten auf den Cayman Islands. Millionenbeträge wurden über ein komplexes Netzwerk von Scheinfirmen verschoben. Die Liste der Verdächtigen wächst. Markus Steinbach, der CEO mit dem makellosen Image, Finanzvorstand, Dr. Klaus Weber, der die Bücher führt, Reicherts Assistentin Vera Lehmann, die plötzlich gekündigt hat, und Richard Tanner, ein rivalisierender Wirtschaftsprüfer, der den Fall nach Reicherts Tod übernommen hat. Ich erhalte einen anonymen Hinweis. Tiefgarage, Ebene 3, heute 22 Uhr. Trotz des Risikos entscheide ich mich, allein zu gehen. In der verlassenen Garage treffe ich auf einen nervösen jungen Mann. David Schuster, Buchhalter bei Nortec.
Reichert hat es entdeckt,
flüstert Schuster, während seine Augen ständig die Umgebung scannen.
Das System der Scheingeschäfte. Sie haben Verträge mit nicht existierenden Kunden abgeschlossen, Umsätze erfunden, Gewinne aus dem Nichts gezaubert. Er übergibt mir einen USB-Stick. Hier ist alles dokumentiert, aber Sie haben mich nie gesehen.
Auf dem Weg zu seinem Auto wird Schuster von einem schwarzen SUV angefahren. Er überlebt schwer verletzt. Die Überwachungskameras haben den Vorfall nicht aufgezeichnet. Jemand hat die Aufnahmen gelöscht. Der USB-Stick enthält brisante Informationen. Die Nortec AG steht kurz vor dem finanziellen Kollaps. Nur durch massive Bilanzfälschungen konnte der Schein des erfolgreichen Unternehmens aufrechterhalten werden. Investoren wurden getäuscht, Millionen veruntreut. Bei der Durchsuchung von Reicherts Privatwohnung mache ich eine überraschende Entdeckung. Hinter einem Bild versteckt, finde ich einen weiteren USB-Stick mit der vollständigen Dokumentation des Betrugs. Reichert hatte alles zusammengetragen und plante offenbar, am Tag nach seinem Tod Anzeige zu erstatten. Gleichzeitig führt die Suche nach Reicherts Assistentin Vera Lehmann zu einem verlassenen Apartment. Nachbarn berichten, sie sei überstürzt abgereist, mit einem Mann, der der Beschreibung des Finanzvorstands Dr. Weber entspricht. Ich konfrontiere CEO Steinbach mit den Beweisen in seinem Büro. Die Abendsonne wirft lange Schatten durch die Glasfassade, als ich die Dokumente vor ihm ausbreite. Zunächst streitet er alles ab, doch als ich die Details des Betrugssystems darlege, bricht seine Fassade zusammen. Seine Schultern sacken ein, das selbstbewusste Lächeln verschwindet. Es war Webers Idee, behauptet er verzweifelt. Er hat das System entwickelt. Ich wusste nur von einem Teil der Manipulationen. Als Reichert zu viel herausfand, hat Weber die Sache in die Hand genommen. Sie wollen mir erzählen, dass Ihr Finanzvorstand auf eigene Faust gehandelt hat? Component Placement, frage ich ungläubig, ohne dass Sie davon wussten? Steinbach wischt sich Schweiß von der Stirn. Sie verstehen nicht, unter welchem Druck wir standen. Die Investoren, die Märkte, alle erwarteten ständiges Wachstum. Wir konnten nicht zugeben, dass wir Probleme hatten. Die Fahndung nach Weber und Vera Lehmann führt zu einem Privatflughafen außerhalb Frankfurts, Das Paar steht kurz vor der Flucht ins Ausland, mit Koffern voller Bargeld und neuen Identitäten. Bei der Verhaftung kommt es zu einer dramatischen Konfrontation. Weber zieht eine Waffe, nimmt Vera als Geisel. "Sie verstehen nicht", ruft er. "Wir hatten keine Wahl. Der Konzern wäre zusammengebrochen. Tausende Arbeitsplätze wären verloren gegangen. In einem riskanten Manöver gelingt es mir, Weber zu überwältigen." Vera bricht zusammen und gesteht, sie half Reichert heimlich bei seinen Recherchen, wurde aber von Weber erpresst und zur Flucht gezwungen. Die wahre Überraschung kommt bei Webers Verhör. Er gesteht den Mord an Reichert, enthüllt aber, dass der eigentliche Kopf hinter dem Betrug Richard Tanner war, der rivalisierende Wirtschaftsprüfer, der nach Reicherts Tod dessen Stelle einnahm. Tanner hatte das Betrugssystem für mehrere Unternehmen entwickelt und Weber als Komplizen rekrutiert. "Tanner ist ein Genie", erklärt Weber mit einer Mischung aus Bewunderung und Resignation. "Er weiß genau, wie man die Regeln biegt, ohne sie zu brechen, zumindest auf den ersten Blick. Er hat ähnliche Systeme bei mindestens 3 anderen Firmen installiert." Das komplexe Betrugsnetzwerk wird aufgedeckt. Tanner, Weber und mehrere Vorstandsmitglieder werden verhaftet. Die Aktie der Nortec AG stürzt ins Bodenlose, das Unternehmen steht vor der Insolvenz. Die internationale Dimension des Falls wird deutlich. Behörden in mehreren Ländern ermitteln gegen Tanners Klienten. Millionen von Anlegergeldern sind verloren. David Schuster, der anonyme Informant, erholt sich langsam von seinen Verletzungen. Als Kronzeuge wird er eine wichtige Rolle in den kommenden Prozessen spielen. Einige Wochen später besuche ich Reicherts Witwe, um ihr persönlich von der Aufklärung des Falls zu berichten. Sie überreicht mir einen Brief, den ihr Mann am Abend vor seinem Tod geschrieben hatte, für den Fall, dass ihm etwas zustoßen sollte. "Ich kann nicht schweigen", hatte Reichert geschrieben. "In einer Welt, in der Zahlen manipuliert werden können, muss es Menschen geben, die für die Wahrheit einstehen." Als ich das Haus verlasse, erreicht mich ein Anruf. Ein neuer Fall wartet auf mich. Doch für einen Moment bleibe ich stehen und blicke auf die Frankfurter Skyline. Hinter den glitzernden Fassaden der Bankentürme verbergen sich Geschichten von Gier und Betrug, aber auch von Menschen wie Thomas Reichert, die den Mut haben, die Wahrheit ans Licht zu bringen, selbst wenn sie dafür mit ihrem Leben bezahlen. In der Welt der Zahlen gibt es keine Grauzone. Entweder sie stimmen oder nicht. Doch in der Welt der Menschen verschwimmen die Grenzen zwischen Recht und Unrecht oft hinter komplizierten Erklärungen und scheinbar notwendigen Kompromissen. Meine Aufgabe ist es, diese Grenzen wieder sichtbar zu machen, eine tödliche Bilanz zu verhindern, bevor sie gezogen wird.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.